Hallo und herzlich willkommen bei Wunderbar Together, dem Podcast, in dem Olli und ich die coolsten Deutschen in den USA besuchen, remote natürlich zurzeit. Olli aus Köln, ich aus New York. Wir haben heute einen Gast für euch, der seit langem in den USA lebt und eine einzigartige Karriere gemacht hat. Er hat nämlich heute den Job, den vor ihm noch keiner hatte. Er bewirbt ganz offiziell die Stadt Chicago. Er ist der Oberwerbetreibende, der Chief Marketing Officer der Stadt Chicago. Sowas gibt es. Und diesen Job gibt es nur, weil die Bürgermeisterin gesagt hat, er muss es machen. Er muss unserer Stadt, die zurzeit so schlechte Schlagzeilen macht, helfen, wieder besser dazustehen. So wie sie eigentlich ist. Vorher war er Werber, hat lange eine der erfolgreichsten, größten Werbeagenturen in den USA geleitet und ganz ursprünglich kommt er aus dem Schwarzwald, aus dem Kleindorf, in dem er bis heute Freunde hat. Und als er sein Leben in den USA begonnen hat, war er Unternehmer in einem Startup und im Silicon Valley und hat sich dann in Chicago, in die Stadt, in die Menschen dort verliebt und ist geblieben. Und trotzdem sagt er, zu viel Emotion im Job ist nicht gut. In meinem Büro habe ich keine persönlichen Sachen. Ich kann hier in 30 Sekunden raus sein. Ich klappe meinen Laptop zusammen und weg bin ich. Das ist einer der Grundsätze im Arbeitsleben unseres Gastes heute, dem Chief Marketing Officer der City of Chicago und dem President von World Business Chicago, Michael Fasnacht. Herzlich willkommen bei Wunderbar Together, Michael. Grüß dich.
Ja, danke, dass ihr mich habt. Hallo Felix, hallo Olli. Grüße aus Chicago. Es freut mich, dass ich dabei sein darf heute.
Wir nehmen Wunderbar Together ja über Video auf und du sitzt ganz offiziell in so einem Eckbüro. Das sieht alles sehr nach Stadt aus. Da hast du sogar eine Flagge im Hintergrund. Was? Wo bist du?
Ja, ich habe zwei Büros. In meinem Job als Chief Marketing Officer der Stadt sitze ich hier im Bürgermeisteramt neben der Bürgermeisterin. Und da habe ich noch ein zweites Büro, weil ich ja auch, was wir hier nennen, Economic Development Organisation, die heißt World Business Chicago, die leite ich auch. Und da habe ich ein anderes Büro, 5 Minuten weg vom Bürgermeisteramt.
Das heißt, du bist gerade in der City Hall, in der Höhle des Löwen.
Ich bin in der 5. Stock im City Hall in Downtown Chicago. Und die Bürgermeisterin sitzt hier nur ein paar Meter außerhalb mit ihrem Sicherheitsapparat, ja.
Und wie ist die Stimmung gerade?
Auch heute ist es ziemlich kalt, aber die Stimmung ist gut. Wir hatten heute Morgen unsere Vorstandssitzung mit World Business Chicago. Wir haben so zweimal im Jahr eine Sitzung aller Vorstandsmitglieder. Ich habe ungefähr 100 Vorstandsmitglieder. Wow. Und das sind alles die wichtigsten Geschäftsleute der Stadt, von United Airlines, den großen Banken hier, die Technikfirmen. Und da haben wir heute in Person ein Treffen gehabt, wo ich...
In Person?
In Person, ja, mit fast 70 Leuten kamen. Die anderen 20 haben live gestreamt. In Person, ja, hier im Willis Tower, in dem großen Willis Tower. Und habe ich einen kleinen Bericht abgegeben. Und dann war interessante Diskussion, die Bürgermeisterin geleitet hat mit unserem Polizeichef, mit der Chefin unseres Gesundheitsamtes und dem Leiter unserer öffentlichen Schule.
Felix. Nimm uns mal kurz mit, über was habt ihr gesprochen?
So, der Sinn dieser Diskussion war wirklich, um den Geschäftsleuten die wichtigsten öffentlichen Leiter näher zu bringen. Ich meine, die Kriminalität ist immer ein Thema hier in Chicago, deswegen wollen die viel vom Polizeichef hören. Dann haben wir in unserem öffentlichen Schulsystem fast 400.000 Schüler. Da wollen natürlich auch wissen, wie sieht das Schulsystem aus. Und natürlich jetzt mit Covid und Corona wollen die immer viel von der Gesundheitschefin hören, die ja sehr prominent ist in Chicago, die einen hervorragenden Job gemacht hat die letzten 20 Monate. Und mein Job war wirklich, die Bürgermeisterin so darzustellen, weil sie ist die Chefin, sie hat ein gutes Team. Und da gibt es natürlich auch mal kritische Stimmen und Nachfragen. Und das ist immer gut, wenn man ein bisschen offeneres und transparente Diskussion haben kann.
Du sitzt im Zentrum der Macht und du hast eine wirklich komplizierte Job Description. Ich habe mir am Anfang schon ein bisschen die Zunge verbogen. Du hast gerade nochmal gesagt, also Chief Marketing Officer, das klingt fast militärisch, aber das heißt, du bist der oberste Werber der Stadt Chicago. Und dann hast du dieses World Business Chicago, wo du Präsident bist. Hilf uns bitte nochmal, das zu verstehen. Unsere Hörerinnen und Hörer sind ja vor allem deutschsprachig, in Europa, auch in den USA. Erklär das uns bitte mal in ganz einfachen Worten, was das eigentlich heißt. Was musst du denn für einen Job erledigen jeden Tag?
Ja, so als Marketingleiter der Stadt, es hört sich sehr, sehr wichtig an. Ich weiß nicht, ob es wirklich so wichtig ist. Ich habe nur ein kleines Team hier im Bürgermeisteramt. Mein Job hat wirklich primär die Stadt Chicagos zu vermarkten, zu promoten an vier verschiedenen Audiences. Eins ist erstmal die Einwohner Chicagos. Wir haben fast 3 Millionen Einwohner hier. Weil nur wenn die Einwohner die Stadt lieben und mögen, können wir wachsen und können wir erfolgreich sein. Zweitens für Leute, die beruflich ihre Karriere aufbauen wollen, also Talent. Weil das Wichtigste ist, dass wir die klügsten und kreativsten Menschen nach Chicago locken. Drittens ist Geschäfte, also Firmen. Firmen hierher zu zeigen, dass Chicago ein unglaublicher guter Platz ist, um eine Firma aufzumachen und zu expandieren. Und letztes noch an Tourismus. Wir haben jedes Jahr fast 60 Millionen Touristen. Und da bin ich auch stark involviert. Und dann in dem World in Chicago ist fokussiert auf die Geschäftswelt.
Wie viele Touristen habt ihr?
Ich hab fast 60 Millionen jedes Jahr. Natürlich jetzt nicht vor Covid-Zeit. Und jetzt natürlich nächstes Jahr und danach. Das ist ein großer ökonomischer Faktor für uns. Und da bin ich auch stark involviert.
Aber du hast gerade gesagt, Chief Marketing Officer, das ist nicht so wichtig. Warum braucht denn eine Stadt einen Chief Marketing Officer überhaupt? Das ist ja jetzt nicht das Amt, was es in jeder Stadt gibt automatisch.
Ja, ich bin der erste Chief Marketing Officer der Stadt in den 150 Jahre Geschichte und länger. Das ist eine gute Frage, weil ich meine, die Bürgermeisterin wurde vor 2,5 Jahren gewählt, Lori Lightfoot. Und sie hat einfach gemerkt, wir haben, wenn man eine Stadt als Marke versteht, oft sind Marken, die Wahrnehmung der Marke besser als die Realität der Marke. So, meiner sagt New York, die Marke ist besser als die Realität. Alle wollen nach New York, die Stadt ist wirklich nicht, ist gut, aber nicht so gut. Das heißt, du hast eine positive Delta zwischen der Wahrnehmung und Realität. In Chicago ist umgekehrte. Die Realität in Chicago ist viel interessanter und attraktiver als die Wahrnehmung. Und um das zu schließen, braucht man Marketing. Im modernen Sinne, um die Geschichte der Stadt zu erzählen und der Einwohner.
Mhm. Du hast ja bisher in deinem Leben, in deiner Karriere eigentlich vor allem Produkte und Dienstleistungen verkauft. Und wie machst du das jetzt? Wie verkaufst du die Stadt? Was tust du den ganzen Tag?
Das ist eine gute Frage. Ich habe meine Karriere bei Lufthansa angefangen in Frankfurt. Mhm. Dann bin ich nach San Francisco umgezogen im 2000 und habe dann eine Firma aufgebaut, eine Startup in Silicon Valley. Habe die dann verkauft nach 6 Jahren und bin dann in 2006 nach Chicago umgezogen. Habe dann hier für über 10 Jahre eine relativ große Marketing- und Werbeagentur geleitet, Footgun & Belding. Und du hast recht, ich habe meistens Dienstleistungen.
Da müssen wir gleich auch unbedingt noch drüber reden.
Ja, Dienstleistungen, Produkte verkauft. Der größte Unterschied, wenn man die Stadt als Marke versucht zu vermarkten, ist im Privat, wenn man Produkt und Dienstleistung versucht man immer so, was ist die Wahrheit der Marke, des Produktes? Und man versucht immer das Positive ins Zentrum zu stellen. Wenn man eine Stadt vermarktet, kann man das nur erfolgreich machen, wenn man die guten und die schlechten Geschichten, Seiten, Erlebnisse akzeptiert und authentisch darüber redet. Also meinst du, wir haben jetzt gerade so unser Masterbrand gelauncht, wir nennen es Chicago City of Stories, also Stadt der Geschichten, Plural, weil in der Vergangenheit haben wir zu stark die Geschichten erzählt, meistens der Weißen, der Männer, heterosexuell und im Downtown, im Zentrum, nicht die Vielfalt der Stadt in den Mittelpunkt gestellt. Auch die schlechten Geschichten der Stadt, Rassismus, wirtschaftliche Ungleichheit, und aber natürlich aber auch die Versprechen der Stadt in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist die Spannung in meinem Job.
Ich schmeiß dich jetzt mal ins kalte Wasser, Michael. Stell dir mal vor, du sitzt vor unseren Hörerinnen und Hörern. Die meisten sind nicht gerade in Chicago. Viele waren vielleicht noch nie in Chicago. gib uns, und wir haben eine Minute zusammen, gib uns bitte deinen Elevator-Pitch für Chicago.
Ich glaube, Chicago ist, wenn man hierher kommt, du bist kein Tourist, du bist Teil der Stadt. In allen anderen Großstädten ist immer eine Distanz zwischen dir und der Stadt. Hier kannst du sofort Teil der Stadt werden. Leute sind sehr willkommen. Und wir haben 77 Nachbarschaften, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Das heißt, innerhalb eines Tages kannst du einen Wolkenkratzer der Weltklasse erleben. Und dann gehst du auf einmal im Süden, hast vielleicht einen Barbecueplatz, der eine kleine Spelunke ist, der unglaublich spannend ist. Du kannst einen Blues erleben. Du kannst erleben Hip-Hop-Musik. Du kannst Kunst erleben, die du nie gesehen hast vorher. Das heißt, die Vielfältigkeit der Stadt, die Spannung der Stadt im positiven Sinne, ist nicht vergleichbar mit ich war in vielen Großstädten der Welt. Und du kannst es hier in einem Tag erleben und du bist willkommen, du bist nicht ein Fremdkörper.
Was liebst du persönlich am meisten an Chicago? Warum bist du da hingezogen?
Also ich bin fast widerwillig hingezogen. Ich habe in vielen Städten gelebt, in London, in Frankfurt, ich war in Afrika und dann in San Francisco. Beruflich war es einfach so spannend gewesen. Was ich liebe an der Stadt ist, das ist keine elitäre Stadt, wo man nie wirklich teilnehmen kann am geschäftlichen Leben. Dass ich diesen Job bekommen habe hier in Chicago, wäre, glaube ich, in keiner anderen Stadt möglich. Mhm. Das heißt, wenn du hier die Stadt verändern möchtest, wenn du was gestalten möchtest, wenn du deine Leidenschaft einbringen willst, sag Chicago, willkommen. Komm rein, mach mit, mach uns eine bessere Stadt. Und das ist einmalig. Mhm. Und ihr müsst vorstellen, Chicago ist ungefähr 30% schwarz, 30% Hispanic, 30% weiß und 10% Asian Americans. Das heißt, die Vielfältigkeit ist einfach phänomenal. Und ich lerne ja jeden Tag neue Leute kennenlernen, wenn ich beeindruckt bin, wie die über die Welt denken, wie die über die Zukunft des Planeten denken. Und das macht einfach Spaß.
Chicago ist ja auch ein bisschen deutsch, oder? Ihr habt ja sowas wie ein Christkindl-Market, oder?
Ja, das ist witzig. Ich habe den Christkindl-Market eröffnet mit der Bürgermeisterin vor 2 Wochen, weil ich habe da persönlich mich darum gekümmert, dass der stattfindet dieses Jahr. Ja, du hast viele. Ich meine, du hast eine große deutsche Gemeinde, ihr habt eine große polnische, du hast eine große Gemeinde aus Salvador. Also du hast so viele verschiedene Menschen hier. Und das Schöne ist auch mit dem Christkindl-Market, als ist was Deutsches, aber ist auch amerikanisch. Und ich glaube, die meisten Leute, die herziehen, vermischen wirklich ihren Ursprungsland mit dem Land, wie ich, in dem sie jetzt leben. Ich habe 2 Pässe, ich bin Deutscher und ich bin Amerikaner. Und das wird, in Deutschland wird so oft drüber, du musst dich entscheiden, was du bist. Ich glaube, USA und Chicago ist da viel offener und freizügiger. Die wollen einfach deine Leidenschaft, deine Energie, dein Input, wie die Stadt werden soll.
Du hast gerade gesagt, in deiner du hättest diese Rolle in einer anderen Stadt nicht bekommen. Ich denke, du meintest damit wahrscheinlich als Deutscher, als quasi Immigrant. Ja. Welche Rolle hat das eigentlich gespielt, wo du herkommst, jetzt, als es darum ging, dass du Chief Marketing Officer wurdest? Du bist ja kein Chicagoan. Ja.
Das Faszinierende ist, hat keine Rolle gespielt. Und das ist das Gute. Ich meine, alle hören, wenn im Englischen habe ich einen leichten Akzent, die wissen alle. Und die sagen, oh my God, you're from Germany, great. Das ist nicht positiv oder negativ. Das ist einfach, die wollen vielleicht mehr über dich wissen. Und ich glaube, da kann Deutschland noch viel lernen. Ich habe gesehen, die neue Bundesregierung. Ich glaube, die Regierung hat es nicht geschafft, einen mit Immigrantenhintergrund aufzustellen. Und hier ist das, ja, hey, du bist scheinbar, dir macht das Spaß. Wir glauben, du machst einen guten Job. Und das ist das Wichtigste. Und nicht, ob du jetzt ein Deutschland-born bist oder nicht. Und das, glaube ich, ist eine der großen Stärken Amerikas und auch eine der großen Stärken hier in Chicago.
Du hast gerade auch über die Neighborhoods gesprochen. Wo lebst du und kannst du uns vielleicht einen Lieblingsort sagen, deinen Lieblingsort in Chicago?
Das ist eine gute Frage. So, wir haben, wenn Leute nicht Chicago kennen, du hast den See, das heißt praktisch Nordteil, einen Südteil und einen Westteil. Der Nordteil ist primär weiß, der Südteil ist primär schwarz und der Westteil ist mehr Hispanic. Die Spannung, in der Chicago lebt, du kannst aber sagen, du bist in meinem most segregated city im negativen Sinne oder the most diverse city im positiven Sinne. Also die mehr getrennte Stadt oder aber auch die mehr vielfältigste Stadt. Ich habe keinen einzigen Ort, ich lebe im Norden, in Lincoln Park, nahe zum See auch, weil ich gerne Radfahrer am See. Das Spannende ist einfach, die ganze Stadt zu erleben. Als Deutscher, ich bin in einer kleinen Stadt in der Nähe von Baden-Baden aufgewachsen. Ich hätte nie erlebt, dass ich sowas erleben kann. Und ich habe jetzt meine zwei Chefs, sind, ist die Bürgermeisterin, die Schwarze ist, lesbisch, und meine andere Chefin im Lobby in Chicago ist Melody Hobbs, auch eine Schwarze, eine der erfolgreichsten Geschäftsfrau in den USA. Und sie macht, sie sagt immer so, Melody Hobson, sie ist mit George Lucas verheiratet, dem Erfinder, Creator von Star Wars. Und sie sagt immer, ah, du hast nicht gedacht, dass du mal, als du in deinem deutschen Kleinstadt aufgewachsen bist, dass du mal zwei schwarze Frauen, starke schwarze Frauen als Chefin hast. Und da lachen wir immer drüber.
Also ich versuche mir das überhaupt gerade vorzustellen, Felix. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich komme ja aus Köln, Michael. Und
keiner ist perfekt.
Dankeschön.
Ich komme aus Nürnberg, da kann ich mich gleich anschließen.
Aber ich frage mich, ob Köln sich sowas leisten würde wie ein Chief Marketing Officer, ob es das in Deutschland gibt in einer Stadt. Ich bin ratlos gerade, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, das ist was richtig Amerikanisches, oder?
Ja, und dann natürlich als Nebengeschichte ist, das erste Jahr habe ich $1 Gehalt genommen, weil ich hatte relativ gute berufliche Karriere, und das ist auch sehr amerikanisch, dass Leute sagen, okay, ich habe jetzt einen großen beruflichen Erfolg gehabt, jetzt mache ich mal für 1, 2, 3 Jahre, gebe ich was zurück an die Community, an die Stadt. Und insofern war es auch etwas einfacher für die Bürgermeister, ein Ja zu sagen, weil ich ihr nicht so viel Geld gekostet habe das erste Jahr. Aber es ist amerikanisch, ja, weil ich glaube, Amerika ist immer noch der Führer im Marketing, in Markenbildung. Und ja.
Aber du bist allein auf weiter Flur. Olli hat es gerade gesagt. Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie, du kannst nicht morgen irgendwie einen anderen Chief Marketing Officer von einer anderen Stadt anrufen und sagen, hey, wie machst du das? Wo holst du dir denn überhaupt mal einen Blueprint oder Inspiration für diesen Job?
Aber ich meine, es gibt nicht viele, da hast du recht, aber es gibt also Organisationen in anderen Städten, die versuchen, so einen Job zu machen, aber es gibt nicht die eine Person, die das leitet. Ich sehe Chicago als eine Marke, und ich versuche zu überlegen, was ist die Wahrheit der Marke, was ist authentisch, was sind die Audiences, mit denen ich reden muss. Und natürlich hast du heute viel im Social Media, wie können wir als Stadt im Social Media auftreten, wie kann ich der Bürgermeisterin helfen, ihre Marke aufzubauen. Und da gibt's jeden Tag viele Sachen. Es gibt Krisen zu bewältigen, und es gibt dann proaktive Projekte. Ich launche gerade ein Projekt, wo wir unsere eigene Wassermarke launchen werden nächstes Jahr, also Chicago Water. Das ist ein Projekt. Wir haben immer irgendwelche verrückten Projekte, die wir gerade machen, die Spaß machen. Und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich habe vor einem Monat haben wir eine Werbeanzeige gemacht in Texas. Weil Texas macht ja gerade einen harten Rechtsruck bezüglich Rechte für Frauen. Und da haben wir gemacht, hey, wenn ihr Unternehmer seid und eure Karriere aufbauen wollt, überlegt mal, ob nicht vielleicht Chicago der bessere Platz ist, weil wir glauben an Wissenschaft, um gegen Corona zu kämpfen. Wir glauben an das Recht, Frauen sich selbst zu entscheiden. Und wir glauben, dass jeder Mensch eine Stimme, eine Wahlstimme hat. Und da haben wir eine Anzeige gemacht in einigen Zeitungen in Texas. Hat ziemlich viel Furore gemacht. Also wir haben immer welche verrückten, interessanten Projekte, die wir einfach als Team entwickeln, und die Bürgermeisterin schätzt das, und es macht Spaß.
Ich habe eine Frage, Michael. Und zwar, ich habe mir das nämlich auch überlegt. Warum leistet sich, okay, jetzt kostest du nicht viel, aber warum leistet sich oder warum investiert Chicago in einen Chief Marketing Officer? Könnte es auch was damit zu tun haben, dass auch Chicago Probleme hat?
Ja, natürlich. Ich meine, Probleme, wie ich gesagt habe, ich glaube, die Realität Chicagos ist viel besser als die Wahrnehmung. Also ich habe seit Anfang Januar haben wir über 70 Firmen sind nach Chicago umgezogen. Entweder haben ihr Headquarter verlegt nach Chicago und haben zum ersten Mal Büros gemacht. 70 in einer Zeit der Krise mit Corona. Weil wir einfach sehr aggressiv unsere Geschichte verkauft haben. Ich war vor 2 Wochen mit der Bürgermeisterin und einer Delegation nach Ostküste, um unsere Geschichte zu erzählen, in New York und Boston. Ich fliege in 2 Tagen nach Los Angeles mit ihr und treffe mich da mit wichtigen Geschäftsleuten. Ich weiß nicht, ob es Probleme gibt. Wir haben einfach eine riesen Wachstumsmöglichkeit. Wir haben unglaublich gute Universitäten. Wir haben unglaublich viel talentierte Leute, diverse, von vielfältiger Hintergrund. Und wir müssen einfach aggressiver unsere Geschichte erzählen. Und ich glaube, meisten Deutschen, die auch herkommen aus Chicago, denen gefällt's. Die überlegen, wenn sie einmal hier sind, das erlebt haben, habe ich nicht viel Deutsche erlebt, die gesagt haben, sie haben eine schlechte Zeit gehabt. Ich höre die meisten, wow, what a great city. Insofern, das müssen wir erzählen.
Ich meine mit Problemen, man Also wir haben es natürlich jetzt auch vorher ziemlich viel recherchiert und Felix hat mich auch der in New York lebt und auch viel mehr noch weiß über Nachbarstädte und über andere Städte. Er sagt halt auch, es gibt ein Waffenproblem in Chicago. Und wir haben so ein Zitat mal rausgesucht, Waffen gehören in Chicagos Süden zum Alltag wie ein Handy. Mhm. Und sie sind fast genauso leicht zu organisieren. Ich meine, das ist das, wie geht dir dieses Problem an und wie gehst du da als Marketingmensch damit um?
So, das Thema Waffen ist natürlich nicht nur ein Chicago-Thema. Das Thema Waffenbesitz ist ein amerikanisches Thema. Ein schwieriges Thema, gerade für uns, die in Deutschland aufgewachsen sind. Ist aber sehr unverständlich. Ja. Wir haben ein Problem, dass wir zu viele Waffen im Stadt haben. Wir haben ziemlich strenge Gesetze in der Stadt, aber die umgehenden Staaten haben nicht. Das heißt, wir haben sehr viele Waffen kommen von den umliegenden Staaten rein. Das ist ein Thema. Und da versuchen wir jetzt gerade dagegen mit der neuen Regierung Washington zu arbeiten, um stärkere Waffengesetze auf örtlicher Ebene einzuführen, was nicht einfach ist mit der politischen Lage hier im Land. Das zweite Thema, wir müssen dran denken auch, dass die Stadt Chicago hat für Jahrzehnte die Nachbarschaft im Süden und Westen der Stadt vernachlässigt. Ich meine, wenn man sich manche Nachbarschaften anschaut, dann versteht man auch, dass da eine höhere Kriminalität ist, weil da ist keine ökonomischen Möglichkeiten, nicht genügend Zugang zu gesundem Essen. Es gibt so viele Probleme. Und eins der Gründe, warum ich auch mit der Bürgermeisterin dann bereit war zu arbeiten, weil sie ist die erste langer Zeit, die gesagt hat, wir müssen mehr in den Süden und Westen der Stadt investieren, weil im Endeffekt langfristig kann man die Kriminalität nicht durch mehr Polizei lösen, sondern nur durch ökonomische Möglichkeiten und Hoffnung für alle Bewohner Chicagos zu kreieren. Das heißt, es gibt kurzfristige Sachen und es gibt längerfristige Sachen.
Ich habe vorhin einfach mal Chicago bei mir in Google eingegeben. Ich sitze ja hier in New York, deswegen kriege ich andere Ergebnisse ausgespielt als Olli. Also bei mir sind es dann mehr die US-Medien. Die ersten drei Schlagzeilen bei Google News zu Chicago ist Black people are leaving Chicago en masse. It's changing the city's power politics. Zweite, Chaos in the loop leads to shooting, beatings, 21 young people arrested. Und das dritte, Chicago police cancel days off for officers after violent weekend downtown. Also das Narrativ ist ja so krass. Und wenn man dann auf deinen Twitter guckt oder auf deinen LinkedIn, dann ist da ein völlig anderes Narrativ. Das sind wie zwei so Tale of Two Cities, was man hier in New York ja auch kennt. Wie kann man da überhaupt eine Brücke bauen?
Ja, man muss jetzt so überlegen. In der heutigen Kommunikationswelt, du hast praktisch die traditionellen Massenmedien, dann hast du Social Media, und dann hast du sagen wir, die eigenen Kanäle, die wir aufbauen als Stadt. Und natürlich, dass der Wall Street Journal und New York Times und die nur traditionellen Massmedien nicht über die tollen Geschichten schreiben will, sondern über die Probleme, ist einfach Teil der modernen Medienlandschaft. Und es ist einfach trieben, mal was trägt more, was kriegt more Zuhörer und Leser. Sind einfach mehr die negativen Geschichten, die es gibt, die wir hier erleben in Chicago. Keine der Zeitschriften ruft mich an, oh mein Gott, ich habe gehört, diese große Firma ist in Chicago, kann ich darüber schreiben? Nein, die wollen, oh, war da nicht gerade eine Schießerei irgendwo im Downtown, können wir darüber schreiben? Also immer bin ich da inzwischen, das letzte Mal ja etwas skeptischer geworden über die Qualität und die Intentionalität der Massenmedien hier in den USA. Deswegen siehst du bei mir, wenn ich auf LinkedIn bin, bei mir, ich praktisch Gegenpol. Ich versuche das zu highlighten, was positiv ist in Chicago, weil da passiert unglaublich viele gute Sachen, obwohl wir Probleme haben. Die Massenmedien haben nicht die größte Interesse dran. Das einzig Gute ist, dass die Massenmedien werden weniger konsumiert, weniger gelesen. Deswegen müssen wir, die Social Media ist für uns als Stadt auch so wichtig, dass wir da präsent sind, damit die drei wichtigsten Search Results nicht nur negativ sind.
Also du bist quasi der Good News Man, du bist der positive Storyteller der Stadt.
Ich verkaufe die Stadt 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche und ich konzentriere mich auf all die positiven Sachen erzählen, weil die negativen Sachen, da berichtet die Presse genug drüber, die brauchen mich nicht dafür.
Und du hast gerade schon kurz über deine Chefin gesprochen. Das ist ja wirklich auch eine legendäre Figur inzwischen hier in den US Politics. Lori Lightfoot hat auch diesen Namen, der eigentlich klingt wie von einem Hollywood-Star. Also der bleibt einem sofort hängen, finde ich, dieser Name. Also einfach so ein klingender Name und eine klingende Frau, eine laute Frau, eine aktive Frau. Wie würdest du deine Chefin jemanden erklären, der sie noch überhaupt nicht kennt?
Ich glaube, man muss, wenn man versucht, einen Menschen zu verstehen, immer erst schauen, wo kommt die Person her? Was ist der Hintergrund der Person? Laura Lightfoot ist aufgewachsen in relativ ärmlichen Verhältnissen in Ohio. Ist lesbisch in einer Zeit, wo es schwierig war, das öffentlich bekennen zu geben. Sie ist schwarz. Mhm. Sie hat für viele Sachen kämpfen müssen. Sie wurde eine relativ bekannte Rechtsanwältin in einem großen, renommierten Rechtsanwaltskanzlei und hat für viele Sachen kämpfen müssen in ihrem Leben. Gegen viele Vorurteile, gegen viel Rassismus. Und das muss man verstehen. Sie ist eine unglaublich kluge Frau. Eine der klugsten Menschen, mit denen ich je gearbeitet habe. Sie arbeitet Tag und Nacht für diese Stadt. Sie ist aber auch großen Respekt für Bereiche, die ich jetzt mache, ob es jetzt unternehmerische Entwicklung ist, Marketing, wo es vielleicht nicht ihre Spezialität ist, dass sie auf Leuten wie mich hört und mich involviert. Ich sage immer im Englischen, I have a big soft spot for her. Ich habe eine große Schwäche für sie, weil sie versucht, einen unglaublich schwierigen Job zu machen in der heutigen Zeit. Mit fast 3 Millionen Einwohnern, mit Civic Unrest letztes Jahr, mit dem Killing von George Floyd, mit Corona. Und sie versucht, Probleme anzugehen, die über Jahrzehnte vernachlässigt wurden. Und das ist einfach unglaublich schwierig. Und ich arbeite mit ihr seit letzten März zusammen. Und ich habe viele schwierige Momente mit ihr auch erlebt. Ja.
Kannst du da einen uns mal nennen? Was war so ein schwieriger Moment?
Ja, ich weiß nicht, wie das in Deutschland, habt ihr das auch mitbekommen, als dann George Floyd ermordet wurde, gab es erstmal Looting, also Plünderung in vielen Städten, auch in Chicago. Ich war mit der Bücher, es war am Samstag, fing das an, und ich war mit ihr morgens zusammen, weil wir ein Projekt gearbeitet haben. Und da wurden wir schon alle sehr nervös, weil wir wussten, da gibt's Probleme. Und dann gab es die Plünderung Samstagabends, das war letzten Sommer, und es ging dann sonntags weiter. Und da haben wir am Sonntag lang geredet, ob sie praktisch eine Rede an die Stadt halten sollte, um die Stadt zu beruhigen. Und da habe ich mit ihr dran gearbeitet. Dann hat sie am Montag eine Rede gehalten im Fernsehen, praktisch eine Rede an die Stadt. Ich glaube, es war eine sehr, sehr wichtige Rede, sehr emotionale Rede. Aber mit ihr daran zu arbeiten, um wie stark sie das auch mitnimmt, wie sie emotional betroffen ist, weil du siehst die Plünderungen in Nachbarschaften. Du weißt, dass die Läden werden nicht mehr wieder aufgebaut und nicht so schnell. Und dann zu sehen mit ihr, nachdem der Fernseher, der Monitor aus war, mit ihr dann zu reden und sie just gehofft hat, dass das einen Eindruck gemacht hat, dass das bewegt hat. Das nah zu sehen, weil sie ist auch nur ein Mensch mit ihren Gefühlen und Emotionen und nachdenklichen, das war ein ganz schwieriger Moment für uns. Und dann auch, als dann Covid kam oder Corona kam, wir hatten dann jede Woche so ein Krisenmanagement am Freitagabend für 2 Stunden mit dem Gesundheitsministerin, mit allen. Als wir dann sehr schnell gesehen haben, dass unsere schwarzen Mitbürger fast 8-mal so viel schneller sterben als weiße Mitbürger. Und keiner in den USA hat darüber geredet gehabt am Anfang. Und wir waren die erste Stadt, die das sofort veröffentlicht hat und gesagt hat, wir müssen das angehen, wir müssen verstehen, warum das so ist und was können wir dagegen tun. Und das zu sehen, wie das...
Was habt ihr dagegen getan?
Also wir haben viel mehr die ganzen Testkapazitäten in den Süden und Westen gemacht, weniger im Norden, weil viele der Leute, die ökonomisch sicherer waren, hatten einen eigenen Zugang dazu. Als dann die Impfungsmöglichkeiten kamen, haben wir mehr Impfstoffe in den Süden und Westen gebracht, viel mehr lokale Kliniken aufgebaut, viel mehr Marketing investiert im Süden und Westen. Wir haben wirklich den Impact gesehen. Das war gut in meiner Arbeit auch. Wir haben wirklich dann Woche zu Woche den Impact gesehen, wenn wir Maßnahmen genommen haben. Und ich glaube, wie wir das geleitet haben in Chicago, wir waren als Stadt in den USA mit die, glaube ich, am proaktivsten, am ehrlichsten. Und dann wir haben wirklich Menschenleben gerettet. Und das war das nah mitzuerleben, war schon ja was Besonderes.
Das ist die Southside, oder? Die da besonders betroffen war.
Ja.
Ja, wahnsinnig spannend, Michael, was du da erzählst. Ich versuche jetzt gerade die Kurve zu bekommen, Felix, zu genau. unserem.
Ich habe mir auch gerade gedacht, unsere Rubrik, die wir für Michael für dich vorbereitet haben, heißt Rapid Fire. Ich finde das angesichts der Diskussion, die wir gerade hatten, keinen sehr passenden Namen, aber so heißt sie nun mal. Denn tatsächlich geht es bei uns nur um Worte, die ganz schnell geschossen werden. Wir haben zwei Begriffe für dich, lieber Michael. Und am besten, du entscheidest dich immer ganz schnell. Olli rattert die so runter und wir wollen einfach ganz viel über dich lernen in ganz kurzer Zeit. Bist du bereit?
Also ich muss ein Wort aussuchen und ich kann einfach reagieren auf die Wörter.
Du musst eins.
Du suchst eins aus.
Genau.
A oder B.
Okay.
Ready.
Ready.
Stadt oder Land?
Stadt.
Tag oder Nacht?
Tag.
Drin oder draußen?
Drin.
Hinter dem Computer oder auf dem Podium?
Podium.
Vegetarier oder Nicht-Vegetarier?
Nicht-Vegetarier.
Facebook oder Instagram?
Keins.
Instagram oder TikTok?
TikTok.
Snooze oder direkt aufstehen?
Direkt aufstehen.
Krypto oder Aktien?
Aktien.
Mercedes oder Tesla?
Keins.
Fährst du kein Auto?
Kein Mercedes und kein Tesla. Ich fahre ein deutsches Auto, ein Audi und ein ID4 Electric. Volkswagen.
Wow. Blues oder Hip-Hop?
Hip-Hop.
Chicago Bulls oder Chicago Bears?
Chicago Bulls.
Jogginghose oder Jeans?
Jeans.
Android oder iPhone?
iPhone.
Chef oder Mitarbeiter?
Chef.
Viel Geld oder viel Freizeit?
Viel Geld.
Rache oder Vergebung?
Vergebung.
Politik oder Wirtschaft?
Wirtschaft.
Textnachricht oder telefonieren?
Telefonieren.
Impfpflicht oder keine Impfpflicht?
Impfpflicht.
Arbeits- oder Freizeitsüchtig?
Arbeitssüchtig.
Perfektionist oder better done than perfect?
Better done than perfect.
Geburtstag feiern oder aussetzen?
Feiern.
Flugangst oder Flugfreude?
Flugfreude, alter Lufthansa.
Weißwein oder Rotwein?
Rotwein.
Tattoo oder kein Tattoo?
Kein Tattoo.
Göttingen oder Chicago?
Chicago, Tag und Nacht.
Deutschland oder USA?
USA.
Wow.
So schnell hat das, glaube ich, noch nie jemand beantwortet.
Yes. Oder? Gewisse Entscheidungsfreudigkeit ist eins meiner Charaktere, glaube ich.
Das Einzige, was mich überrascht hat, Olli, wie ging es dir? Für mich war Perfektionist oder Better Done Than Perfect. Ich hätte dich aufgrund der vorherigen Antworten bei Perfektionist eingeordnet.
Nein, ich bin kein Perfektionist. Ich denke mehr großspurig in den größeren Themen, aber ich baue immer, weil ich bin nicht der Beste mit Details. Ich habe ein Team um mich herum aufgebaut. Ich habe einen Chief of Staff, die kümmert sich um alle Details. Weil das ist nicht mein Thema. Ich bin da zu schnell, zu ungeduldig. Ich sage mein Thema, wir müssen Sachen machen. Wir machen ein paar Sachen falsch. Das ist okay. Man muss einfach heutzutage, gerade in der schnelllebigen Zeit, man muss einfach mehr Sachen machen, lernen, kurz anhalten, neu, einfach mal Sachen machen. Die Deutschen sind einfach zu intellektuell, wollen praktisch die Rakete bauen, die auf den Mars fliegt, während die Amerikaner schon fünfmal da waren. Das hat man auch im elektrischen Autos gesehen, war Deutschland viel, viel zu spät. Ich erinnere mich mal, meine Familienmitglieder haben sich über Tesla lustig gemacht und jetzt hat man gesehen, wie Deutschland das vollkommen verschlafen hat.
Ja, wir tauchen noch, du hast noch 15 Minuten, wir tauchen mit dir noch ins Marketing ja. ab, lieber Michael. Du warst ja CEO von FCB Chicago. Jedes Mal, wenn ich den Namen sehe, muss ich an FC Bayern denken, aber FCB steht für Footcone and Belding, glaube ich, so spricht man es aus. Ja. Eine der größten Werbeagenturen auf diesem Kontinent. Und wie du gerade so schön gesagt hast, es gibt so ein paar Sachen, da schreibt man den Deutschen und den Amerikanern gewisse Unterschiede zu, kultureller Art. Und bei Marketing und Werbung, zumindest aus meinem Erleben, sagt man immer gerne so, ah ja, das können die Amis halt. Mhm. Das können die halt. Das können sie einfach besser. Wie viel ist da dran nach deiner Erfahrung?
Also ich glaube, da ist viel dran und ich glaube, ist das Grundursache dafür ist, dass Amerikaner früh an schon in der Geschichte, in der Schule lernen, was, es hört sich im Amerikanischen, Englischen besser an als im Deutschen, ist Geschichten zu erzählen, Storytelling. Ich habe zwei Kinder, die sprechen fließend Deutsch, aber das ist noch amerikanisch groß geworden. Und einfach, ob es im Kindergarten ist, in der Grundschule, im Gymnasium, du lernst früh an, Geschichten zu erzählen. Weil im Endeffekt, wir wissen alle, wir machen die meisten unserer Entscheidungen nicht rational, sondern emotional. Und die Amerikaner haben einfach gelernt, wie können wir ein Gefühl erzeugen, wenn ich was erzähle. Und ich glaube, die Deutschen versuchen immer noch, mich dann rational zu überzeugen, was meisten, das, so leben wir nicht unser Leben. Deswegen glaube ich, sind Amerikaner besser, insgesamt bessere Marketing, Innovationsleute bilden größere Marken. Weil ich sage immer, wenn ich nach Deutschland zurückgehe und ich werde wieder kritisiert für dass ich vollkommen amerikanisiert bin und Marketing, ich sage, ja, was ist die letzte deutsche Marke, die aufgebaut wurde, die weltweit Bedeutung hat?
SAP.
Wann wurde die aufgebaut? 15 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre? Mein Bruder arbeitet bei SAP. Große Marke, aber jetzt die letzte große weltweite Marke. Und die wurde, glaube ich, vor 30 Jahren gegründet. Und das ist eins der Probleme.
Verstehe. Und du, noch Nachfrage dazu, du sprichst zu Hause mit deinen Kids Deutsch?
Nein, inzwischen mit meinem Sohn spreche ich oft Deutsch. Meine Tochter, die ist jetzt 19, da spreche ich manchmal auch Deutsch, aber meistens Englisch.
Das schleicht sich
meine
ein.
Frau spricht aber auch fließend Deutsch, aber ist auch Amerikanerin. Aber oh, wow. Meine Tochter ist jetzt an der Universität in Boston, aber sie kommt hoffentlich nächstes Jahr nach Berlin für ein Semester. Und also wir sind cool. Sehr...
Moment, deine Frau ist Amerikanerin und spricht fließend Deutsch?
Ja, sie ist ein Doktor in deutscher Literatur.
Das heißt, sie spricht besser Deutsch als du.
Also. Bestimmt. Sie spricht, glaube ich, auch besser Englisch als ich.
Wow.
Michael, ich habe mich auf den Part besonders gefreut. Ich arbeite ja auch im Marketing und in der Kommunikation. Ja. Ich habe es dir im Vorgespräch erzählt. OSK gehört jetzt auch zur Omnicom Group. Das ist dir auch ein Begriff, du kennst das.
Oh ja.
Hattest du in deiner Zeit bei FCB, hattest du da auch was mit der Omnicom zu tun?
Ja, ich war, Footgun Berlin ist ja bei Interpublic, ist die Holding Company. Mhm. Ich habe oft gegen Omnicom-Firmen Wettbewerb gestanden, ob es um Kunden zu gewinnen oder in Can-Lines zu gewinnen. Ja, ich bin viele und ich war immer froh, das ist eins meiner schönen Geschichten. Ich war Footgun Belding waren, die waren nicht bekannt dafür, viele Can Lines zu gewinnen. Und für die Zuhörer, das ist die große, praktisch die Oscars der Werbeindustrie. Ja. Und ich war dann ziemlich erfolgreich. Wir haben über 50 Can Lines gewonnen, als ich der Chef war. Und jetzt in meinem Chef als Chief Marketing Officer haben wir dieses Jahr auch 15 Can Lines gewonnen mit einer Kampagne, die wir als Stadt gemacht haben, weil ich sehr stolz drauf bin. Also Omnicom kenne ich gut, ich kenne viele Agenturen, aber jetzt jetzt bei der Stadt, ich arbeite mit fast 30 Werbeagenturen hier in Chicago pro bono zusammen. Das heißt, viele Agenturen wollen helfen. Und ich habe mal so ein Pledge gemacht, wo sich 30 Agenturen gesagt haben, ich helfe gerne mal mit. Das heißt, ich arbeite zu jeder Zeit 5, 6, 7 Agenturen in verschiedenen Projekten.
Wenn du sagst, du hast so viele Can Lines gewonnen, mit welchen Arbeiten? Auf welche Arbeit bist du, wenn du zurückblickst? Ich meine, du hast 15 Jahre bei FCB verbracht und dich dort bis zum CEO von FCB Chicago hochgearbeitet.
Ja. Also ich,
auf welche Arbeit?
Also Arbeit, ja. Ich glaube, die meisten interessanten waren, ging es um Waffengewalt, Gun Violence in den USA. Da haben wir ein paar ganz emotionale Kampagnen gemacht, um Aufmerksamkeit darauf zu machen. Und wir haben auch ein paar Gesetze damit geändert in Illinois hier im Staat. Da bin ich sehr stolz drauf. Und diese Kampagne, die letzte, die ich gemacht habe, hier mit der Stadt war, um die Wahlbeteiligung zu erhöhen. Da haben wir eine sehr kreative Möglichkeit, wo wir wirklich was Spannendes gemacht haben und haben wirklich auch die Wahlbeteiligung hier in Chicago erhöht versus gegenüber den vorigen Wahlen. Also wirklich was nicht nur ein Produkt, sondern wirklich, glaube ich, wo wir es gemacht haben, um die Gesellschaft besser zu machen.
Und was war in der Zeit so dein größter Pitch, den du gewonnen hast?
Ja, da gibt's, das ist jetzt fast schon Geschichte. Der war in 2006, war ein weltweit bekannter Pitch für Walmart, den Footgun & Belding damals gewonnen hat, wo ich stark involviert war. Und dann haben wir es nach 6 Wochen wieder verloren.
Was?
Da kannst du mal googeln. Ja, da gab es ein paar Skandale drum. Ich war da glücklicherweise ziemlich rein. Aber das war eins der größten Pitches. Und danach habe ich wahrscheinlich Cox Communications, eine große Kabelfirma, haben wir gewonnen, was eins der größten Kunden wurde hier in den USA über die letzten Jahre.
Aber die Geschichte musst du erzählen. Wieso habt ihr den Etat dann wieder verloren nach 6 Wochen?
Ja, es ist öffentlicher, wenn es lesen hat. Also es ist, Walmart ist eine sehr traditionelle, konservative Firma. Und wir haben das dann gewonnen, aber die Marketingleiterin damals war etwas kontrovers, die bei Walmart uns eigentlich dann angestellt hat. Und dann hat sie ein paar Sachen gemacht, die Walmart nicht gefallen haben, die so konservativ sind. Und dadurch haben sie die rausgeschmissen und dann wurden wir sofort einen Tag später auch rausgeschmissen. Also wir hatten auch gewonnen, vor 6 Wochen gefeiert. Und ich war damals in China gewesen, habe den Anruf bekommen, ja, ihr seid jetzt wieder draußen. Und ich sage, oh mein Gott, wir haben fast 6 Monate an dem Pitch gearbeitet. Das war spannend.
Boah, spannend und frustrierend.
Ja.
Also ich selbst, ich liebe es, in einer Marketing-Kommunikationsagentur zu arbeiten. Und also ich mag das auch, diese konzentrierte Arbeiten kurz vor einem Pitch, kurz vor der Pitch-Abgabe und dieses Rauf und Runter und man ist ständig eigentlich an der Grenze. Wieso hast du nach so vielen Jahren und erfolgreichen Jahren den Job da aufgegeben?
Gute Frage. Ich habe mir jetzt wirklich Spaß gemacht. Ich hatte eine super Zeit bei Foot Consulting und auch die Holding Company Interpublic Group war super zu mir und der jetzige CEO Philipp Gorkowski ist ein Freund geworden. Nach 10 Jahren, ich habe einfach gedacht, ich lerne nicht mehr genügend. Ich bin nicht mehr genügend herausgefordert. Ich muss was Neues machen, um einfach ein paar Sachen neu kennenzulernen. Und die letzten 5 Jahre, als ich Foot Consulting geleitet habe, bin ich auch an einigen Vorstädten teilgenommen, like die Bücherei hier in Chicago. Also ich habe mehr das öffentliche Leben kennengelernt. Das war spannend. Ich habe mit dem vorherigen Bürgermeister an ein paar Projekten gearbeitet. Ich fand das interessant und gesagt, ich kann meine, sagen wir mal, Kompetenz einbringen für ein Thema, das nicht nur Lightbier verkauft, sondern vielleicht auch die Welt etwas besser macht. Und deswegen, als mich die jetzige Bürgermeister angerufen hat, habe ich gesagt, das mache ich. Es macht einfach Spaß. Es ist, glaube ich, in den USA mehr der Fall, dass du vom privaten Leben, wo du eine Unternehmenskarriere hast, mal ins Öffentliche gehst. Und nach 2, 3 Jahren gehe ich vielleicht wieder zurück und gehe vielleicht so wieder zurück in den privaten Bereich, in eine Firma. Aber ich lerne einfach unglaublich viel in dem Job jetzt. Ich denke immer, egal wie alt du bist, es geht nicht darum, Geld zu verdienen, sondern es geht auch darum, was lernst du? Wie bist du herausgefordert jeden Tag? Wie kannst du weiter wachsen als Mensch, als Bewohner dieses Planeten und als Führungskraft?
Ich habe noch 2 Fragen zu diesem Part. Hast du ein, sag ich mal, ein Winning Factor, wenn du sagst, du gehst in einen Pitch, du etwas, womit du eine Präsentation startest, hast du sicherlich über die Jahre hinweg so eine Art Routine entwickelt oder so ein Skill zu sagen, wie habe ich meine Zuhörer für mich gewonnen? Was ist so deine Taktik gewesen? Gibt's da irgendwie so einen ganz bestimmten Winning-Faktor, den du immer angewandt hast, wo du dachtest, okay, das kam gut an bei einem Pitch?
Es geht um 2 Sachen, glaube ich, um zu gewinnen. Erstens, du musst selbst davon überzeugt sein, dass du der Beste bist, den die Person oder die Firma heilen kann, die Entscheidung machen soll für dich. Wenn ich jetzt auch, ich pitche die City of Chicago zu Firmen, ich muss davon überzeugt sein, dass Chicago die beste Wahl ist für die Firma. Und wenn ich eine Agentur bin, und wenn du auch nur einen kleinen Zweifel hast, wirst du nicht gewinnen. Weil die meisten Leute kaufen nicht die beste Lösung, die kaufen dein Vertrauen, dass du so arrogant bist und arrogant zu wirken, dass du wirklich glaubst, du bist die beste Lösung dafür. Das ist 1. Zweitens, du hast in jedem Pitch, ich sag's meinen Kindern auch immer oder meinen Mitarbeitern hier, du hast maximal 2 Minuten zu gewinnen und zu verlieren. Nach der Minute 2 ist dem du pitcht, Der versucht nur zu erklären, warum seine Entscheidung rational ist, warum seine Entscheidung klug ist. Wenn du die Forschung anschaust, ob es Mitarbeiter, die sich bewerben, fast keiner ändert seine Meinung auf den ersten 2, maximal 5 Minuten. Das heißt, die üben die Präsentation, weil die ersten 2, maximal 5 Minuten machen 90% der Entscheidung aus. Also ich überlege mir sehr stark, was sage ich den ersten 60 Sekunden, wo ich eine Connection, eine emotionale Verbindung haben kann zu meiner Audience. Das ist das Entscheidende.
Und das überlegst du dir ganz, ganz gezielt immer auf den jeweiligen Kunden, den du pitchst.
Genau, weil man muss im Endeffekt wissen, was treibt den Kunden wirklich an? Wirklich, nicht was sie im Briefing geschrieben haben, das ist alles Quatsch. Was die dir gesagt haben, ist meistens Quatsch. Du musst wirklich aus, was ist. Und die meisten müssen verstehen, ich bin nur ein Vessel für deren Erfolg. Mhm. Und das auch muss man verstehen.
Olli, dein nächster Pitch.
Jetzt ja, läuft's, oder? Ich liebe diesen Podcast dafür, dass ich mit Leuten wie Michael auch darüber sprechen kann. Michael, ich habe eben Michael gesagt, jetzt sage ich Michael, aber ich bleibe bei Michael. Was war denn, wir reden die ganze Zeit über Erfolge und Dinge, was gab es auch einen deiner oder einen Misserfolg, den du in deiner Zeit bei FCB Chicago erlebt hast? Von ja, dem du berichten willst.
Das ist auch, wenn du die Presse anschaust, so ich habe das übernommen in der Zeit, die sehr schwierig war für die Agenturen. Der, mein Vorgänger wurde nach 25 Jahren rausgeschmissen über Nacht. Also ich habe übernommen, ich war eine nicht traditionelle Wahl als CEO. Und die ersten zwei Jahre haben wir einige Kunden verloren. Also wir hatten damals, ich habe fast über 150 Mitarbeiter entlassen müssen über 12 Monate. Und das für 20 Monate zu machen, war, wir gingen praktisch wirklich für anderthalb Jahre runter und dann die Energie zu haben, das Schiff praktisch umzudrehen. Und dann habe ich glücklicherweise 8 super Jahre gehabt. Aber das waren sehr, sehr harte Jahre. Und Leute zu entlassen ist immer noch eins der schwierigsten Sachen, die ich auch heute noch machen muss, aber nicht mehr mit dem Maßstab. Aber Leuten zu sagen, die Väter sind, Mütter sind, Töchter, Söhne, das ist immer ein ganz schwieriges Thema. Und das habe ich leider auf meinem Büroleben sehr oft machen müssen.
Schrecklich, ja.
Wow. Und wir machen einen harten Umkehrschwung in die Schlussrunde hier mit dir, Michael. Du hast vorhin erzählt, du kommst aus dem Badischen. Du kommst also aus dem Florida Deutschlands. Da ist immer ein bisschen wärmer. Da schmeckt das Essen, der Wein ist gut.
Bitte vergleich uns nicht mit Florida. Ich mag Florida nicht. Aber ich respektiere das, Felix, den Vergleich. Das Wetter ist besser, ja.
Ich wollte eigentlich auch was ganz anderes raus. Ich war gerade in Offenburg und jemand hat das dort gesagt, wir sind das Florida Deutschlands, Florida aufs Klima nicht bezogen. Da hast du natürlich völlig recht, politisch gesehen hat es sehr wenig miteinander
kurz,
zu tun.
Das ist aber interessant, Felix. Warum magst du Florida nicht, Michael?
Ich bin ein großer Fan von Kalifornien. Wir fliegen nächste Woche wieder Los Angeles. Wir haben ein kleines Häuschen. Florida ist politisch so konservativ geworden. So in manchen Sachen, wie es Covid ging, um Wahlrechte, was einfach für mich unerträglich ist.
Okay.
Ein Freund von mir hat neulich gesagt, Florida ist wie Kalifornien, nur viel, viel dümmer.
kann man da halte also ich mich jetzt lassen mal raus.
ans Badische denkst, lieber Michael, wo genau ist dein Zuhause dort?
In Gernsbach. Ist also nur 10 Minuten weg von Baden-Baden.
Wow, okay. Also es ist schon sehr schön da, glaube ich.
Ja, es ist sehr schön. Also wenn man da aufwächst, ich habe es nie realisiert, wie schön es ist. Ich gehe eigentlich noch einmal im Jahr zurück. Es ist eine wunderschöne Gegend.
Und ich bleibe dabei, das ist eine der wärmsten Gegenden Deutschlands. Viele Sonnentage, sehr gutes Essen, freundliche Menschen. Frankreich ist nicht weit. Den Leuten da geht es in der Regel ganz gut. Was vermisst du denn von dort? Du bist schon lange weg, aber was vermisst du?
Ich habe immer noch sehr gute Freunde von meiner Zeit im Gymnasium in Gernsbach. Ich habe immer noch mit 4, 5 sehr, sehr engen Kontakt. Ich glaube, ich verstehe wirklich meistens meine Freunde. Und dann gibt es halt auch Lebensgefühl. Wenn du durch Baden-Baden läufst, das Lebensgefühl, etwas entspannter, etwas ruhiger, etwas ländlicher.
Viele Rentner.
Das vermisse ich.
Wenn man Freunde in Deutschland hat und schon lange hier lebt, dann gibt es ja auch Dinge, die man immer wieder erzählt. Also es gibt so Anekdoten, Begegnungen, die kommen irgendwie immer wieder hoch, wenn man versucht, seinen Freunden, die 4000 Meilen entfernt sind, dieses Land zu erklären. Gibt es da eine, die dir spontan in den Kopf kommt? Was du immer wieder, deine Lieblings-USA-Anekdote, die du immer wieder erzählst?
Das ist eine interessante Frage. Das Interessante mit Deutschen ist, die glauben, Amerika zu verstehen und zu kennen. Und ich lebe seit über 20 Jahren. Das Land ist wie jedes Land wahrscheinlich, und das in den USA nochmal aufgrund ihrer Größe, einfach komplizierter und vielfältiger, als die meisten Deutschen verstehen. Und ich finde, manchmal machen sich Deutsche zu einfach, Amerika zu beurteilen oder zu kritisieren. Es ist ein komplexes Land, das Leute vorgebracht hat wie Martin Luther King, Barack Obama und Donald Trump. Ich sag immer, das Spektrum in den USA von links zu rechts ist so viel weiter, im Guten wie im Schlechten. Deutschland ist alles viel mehr in der Mitte. Und dann wäre ich die interessante Diskussion, ob es die SPD regiert oder die CDU. Von der Fairness sind die Unterschiede, muss man wirklich Experte sein, um wirklich die Unterschiede festzustellen. Von der Ferne. Ich sage immer Deutsch, immer das Land USA ist viel komplizierter, interessanter, vielfältiger als die meisten Deutschen glauben.
Geht mir auch oft so, wenn ich hier Deutschen begegne, die hier zu Besuch kommen, die mir dann USA erklären oder New York erklären am ersten Abend. Ja, ich war schon dreimal hier. Viele wissen auch, wie oft sie schon hier waren. Das hat auch immer viel mit Stolz zu tun und erklären mir dann mein Land. Ich finde das super interessant. Wir wollen aber auch als Deutsche USA verstehen. Wir wollen das Land kennen und wollen es durchblicken und wollen es auch anderen erklären.
Ja, ich sage immer gern, in Deutschland ist jeder mit einem Doktortitel geboren. Und kann die Themen erklären, weil man einen Doktortitel hat.
Es kommen ja, du hast gerade Barack angesprochen, er wohnt ja bei dir um die Ecke, ja. Hängt dir manchmal ab, oder?
Ja, na, wir machen ja gerade das Obama Center, wird ja hier gerade gebaut, es wird 2024 fertig sein. Ich arbeite gerade mit Michelle Obamas Bruder zusammen an ein paar Themen. Super Typ. Also, ja, wir sind große Fans von Michelle und Barack und er war gerade hier geworden. Ich habe nicht gesehen, aber der war Anfang der Woche hier gewesen für ein paar Themen.
Also immer noch im Hintergrund aktiv.
Ja.
Auf das Land, du hast es gerade schon angesprochen, diese Extreme, diese Komplexität. Es ist ja auch so riesig. Kommen riesige Herausforderungen zu. Wir haben alle die Nachrichten gesehen über das Wetter und wie die Katastrophen inzwischen in die Leben der Menschen einschneiden, die aus der Luft, aus der Erde kommen. Es gibt aber auch eine Art von Parteiigkeit, wie sie noch nie da war. Eine Freundin hat gerade zu mir gesagt, ihr in Deutschland streitet euch wenigstens noch mit den Menschen, die nicht geimpft sind. Wir hier reden überhaupt nicht mehr miteinander. Auf dieses Land kommen so große Herausforderungen zu, wie wahrscheinlich selten. Wo siehst du dein Amerika in 5 Jahren, das Amerika, das du kennst, das du beobachtest zwischen Kalifornien und Illinois, wo siehst du das so in den nächsten Jahren hingehen?
Ich bin da insgesamt optimistisch. Wir haben viele große Probleme, aber ich glaube, der Unternehmergeist in den USA, der Innovationsgeist, die Vielfältigkeit der Bevölkerung ist einfach einmalig. Also deswegen bin ich da trotz der Krisenprobleme, die wir haben, bin ich da so optimistisch. Ich glaube, die Klimakrise haben alle kapiert. Es gibt immer ein paar Randfiguren, aber alle konzentrieren auf die Randfiguren. 80% der Amerikaner verstehen, dass die Klimakrise ein Problem ist. Schau mal Kalifornien an, 12% aller Neuwagen sind jetzt elektrische Wagen. Also ich bin da sehr optimistisch, was die Zukunft angeht. Es geht immer um, dass man einfach ehrlich ist und sich wieder neu erfindet. Als Land, als Mensch, als Gemeinde. Deswegen, und das ist USA, ist sehr gut, sich neu zu erfinden.
Und wo bist du dann? Also wir hatten neulich einen Gast, Steven Gettian, der hat gesagt, ich weiß genau, wie mein Alter aussieht. Ich bin in Kalifornien, im Häuschen am Strand, habe eine Terrasse und dann gehe ich raus morgens, hol mir einen Chocolate Cookie, setze mich auf eine Parkbank und warte, dass sich jemand neben mir setzt und den labere ich dann voll. Das ist mein Traum vom Alter. Was ist bei dir in deinem Kopf, Michael, wenn du an deine eigene Zukunft
denkst? Ich will immer aktiv sein. Ich finde, Ruhestand ist ein vollkommen falsches Konzept. Ich werde immer irgendwas machen. Ich werde immer versuchen, was machen, wo ich was lernen kann und wo ich hoffentlich andere Menschen helfen kann. Also ich habe da keine platzbezogene Version. Ich möchte einfach immer was lernen und was tun.
Und hast du schon eine Idee, was du als nächstes, du hast ja vorhin schon gesagt, du gehst, denkst manchmal darüber nach, aus dem Rampenlicht zu verschwinden, was du als nächstes wirklich machen möchtest?
Ich habe einen Deal mit der Bürgermeisterin. Ich mache das bis auf alle Fälle Mitte 2023 und dann setzen wir uns beide wieder hin, wenn sie wiedergewählt wird. Und dann schauen wir weiter. Ich denke, ich habe immer so 2 bis 3 Jahre Pläne, nicht länger. Ich bin da vollkommen unabhängig. Jetzt habe ich eine Verpflichtung in den nächsten 18 bis 20 Monate und dann schauen wir mal. Wie Franz Beckmann aber gerne sagt, schauen wir mal.
Auch das ist übrigens sehr amerikanisch. Nicht zu lange vorausplanen. Ja. Zum Schluss, wir sind fast genau auf die Minute. Olli, du hast noch eine Frage.
Ja, Michael, ich würde gerne die Chance nutzen und dir noch eine Frage stellen, weil du hast echt eine beeindruckende Karriere und es hat Spaß gemacht, das zu recherchieren, was du alles gemacht hast. Kannst du mir und Felix und allen unseren Hörern sagen, auf was du geachtet hast oder was so ein Erfolgsrezept von dir ist? Wie schafft man es, ja, die Dinge zu machen, die du gemacht hast, also Startup gründen, Startup dann verkaufen, sich hochzuarbeiten über die 15 Jahre zu einem, in einer der, man muss dazu sagen, FCB ist eine der größten Werbeagenturen Amerikas und jetzt Chief Marketing Officer als Deutscher zu sein, einer amerikanischen Stadt. Was ist dein Erfolgsrezept?
Ich weiß nicht, ob es ein Erfolgsrezept ist, aber ich habe zwei, drei Grundsätze. Eins ist immer, wenn man einen Job hat, der soll nicht nur Spaß machen und dir Geld bezahlen, sondern man muss was lernen. Und wenn die Lernkurve zu flach wird, muss man weggehen. Muss man weggehen. Es sind oft, die Leute gehen einfach nicht weg, weil es gemütlicher, ich mache gut Geld und es macht Spaß. Wenn man nichts mehr lernt, egal welches Alter es ist, gerade wenn man jünger ist, muss man den Job wechseln. Zweitens glaube ich immer, wenn man ein Unternehmen arbeitet, eine Firma, man muss den perfekten Punkt zwischen Selbstinteresse und Firmeninteresse finden. Wenn ich nur Sachen mache, die Unternehmensinteresse ist, oder Sachen, die man nur Selbstinteresse ist, kann man nicht hervorragende Arbeit machen. Das muss beides sein. Ich sage auch Mitarbeitern, seid nicht scheu, dass ihr Selbstinteresse habt. Es muss nur der Schnittpunkt sein zwischen Selbstinteresse und Unternehmensinteresse. Mhm. Und drittens ist mein Punkt, ich habe bei Lufthansa hart gelernt, man muss emotional und mental unabhängig sein von dem Arbeitgeber. Man muss Leidenschaft haben, man muss Spaß haben, weil die Bürgermeister, wenn ich das sehen will im Büro, ich habe nichts Persönliches hier im Büro. Weil ich möchte der Bürgermeister sagen, wenn du nicht mehr mit meiner Arbeit zufrieden bist oder ich mach's ganz, ich bin hier in 30 Sekunden draußen. Man muss eine Unabhängigkeit haben, die einem Möglichkeit gibt, zu Sachen sagen, Sachen zu machen, Risikos einzugehen, die andere Leute nicht machen. Mhm. Emotionale, gerade heute, emotionale, mentale Unabhängigkeit ist sehr, sehr wichtig.
Das ist im Homeoffice natürlich nicht so einfach, aber wir nehmen das mit. Olli, vielen Dank und danke Michael Fastnacht, unser großartiger Gast, und wir wünschen dir ganz, ganz, ganz viel Glück, nicht nur auf dem Christkindlmarkt, sondern damit die gute Geschichte der Stadt Chicago zu erzählen. Vielen Dank, dass du heute unser Gast warst, Michael.
Danke Felix, danke Olli, bis bald, okay, alles und liebe Grüße nach Deutschland.
Ciao.